Hörbar. Wissen rund um die Herstellung von Sicherheitsventilen für unterwegs und zwischendrin. Mein Name ist Jean-Samuel Lin von Götze KG. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei dieser weiteren Podcast-Folge Hörbar. Sicherer Anlagenbetrieb in der Wasserstoffwelt, Herausforderung bei der Ventilauswahl und beim Anlagenbetrieb. Hierzu spreche ich heute mit Olaf Schulenberg, einem geschätzten Kollegen von mir. Er verantwortet den Vertrieb der Industriearmaturen mit dem Fokus auf technische Gase. Herr Schulenberg, Sie sind nun einige Jahre bereits bei Götze, waren eingangs technischer Leiter in der Entwicklung und unterstützen uns nun seit anderthalb Jahren im Vertrieb, unter anderem für die Industriearmaturen, für technische Gase, aber auch für Wasserstoff. In den ersten beiden Folgen dieser Wasserstoff-Trilogie haben wir zum einen das Medium an sich betrachtet und zum anderen strategische Fragen, die wir uns alle in den Unternehmen stellen, kennengelernt. Kommen wir heute auf die Anwendung und deren Absicherung zu sprechen.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Lin. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Die Aufbruchsstimmung zum Thema Wasserstoff ist ja nicht nur im Markt, sondern ja auch schon in der breiten Öffentlichkeit sichtbar und in aller Munde. Also das Thema muss jetzt einfach kommen.
Welchen Anwendungen begegnen Sie aktuell in Deutschland? Was gibt es hierbei zu beachten?
Wir sind, wenn man so will, in der gesamten Wertschöpfungskette tätig und anzutreffen, also in allen Bereichen, sage ich mal. Das geht von der Elektrolyse, also sprich der von der klassischen Erzeugung im Wasserstoffbereich, auch die Dampfreformation ist dazu zu nennen, dann die Speicherung, die Lagerung und der Transport von dem Wasserstoff bis letztendlich dann zum Point of Use.
Mhm. Vielen Dank für diesen kurzen Umriss der Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland. Kommen wir auf zwei Aspekte genauer zu sprechen. Einmal die Elektrolyse und noch einmal die Komprimierung und die Kompressoren, die erforderlich sind. Bei der Elektrolyse, was versteht man darunter und welche zwei Arten können Sie uns hier beschreiben?
Also Wasserstoffelektrolyse ist ja grundsätzlich einfach die Spaltung von Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Mhm. Und der ein oder andere von Ihnen, liebe Hörer, kennt das sicherlich noch aus dem Chemieunterricht in der Schule, wenn dann der Lehrer die zwei Anoden nimmt und sie ins Wasserglas taucht. Das eine ist die Kathode, das andere ist die Anode. Und es bildet sich dann an der Kathode der Wasserstoff. Und er dann später seinen Glimmspan über das Wasserglas hält und dann diese Knallgasprobe macht. Wenn die in der ersten Reihe saßen, sind vielleicht auch nass geworden. Also ich sag mal, diese Geschichten kennen wir aus der Elektrolyse-Erklärung in der Schule. Zwei unterschiedliche Verfahren wären einmal vielleicht die PEM-Elektrolyse oder die alkalisch ablaufende AEL-Elektrolyse, die heute ja weiter verbreitet sind. PEM-Elektrolyse kennen wir von vielen Kunden bei uns, die das mittlerweile, ja, die Elektrolyseure in Serie sogar herstellen, und wir diese Anlagen absichern dürfen.
Vielen Dank für dieses treffende Bild mit dem Chemieunterricht. Das weckt einige Erinnerungen. Ein kurzer Differenzierung der beiden Elektrolysearten. Einmal PEM-Electrolyzers und Alkaline-Electrolyzers. Ich habe unterschiedliche Trägerstoffe, bei denen die Elektrolyse dann abläuft.
Ganz genau. Man kann sagen, bei der alkalisch arbeitenden Elektrolyse habe ich einen flüssigen Elektrolyten, über den dann die Elektrolyse letztendlich abläuft. Der technologische Reifegrad ist da an der Stelle vielleicht auch am höchsten heutzutage, ist aber nicht unbedingt die am besten nutzbare. Und da gibt es dann eben auch das Verfahren der Protonaustauschermembran, PEM-Elektrolyse, wo dann keine Flüssigkeit mehr zum Einsatz kommt, sondern eine protonenleitende Membran letztendlich, wo dann Wasserstoff erzeugt wird und Wasser in seine Bestandteile zerlegt wird, ganz genau.
Vielen Dank. Kommen wir auf den sicheren Anlagenbetrieb bei der Elektrolyse zu sprechen. Was ist hierbei zu beachten? Ich habe ja eine ähnliche Anforderung wahrscheinlich wie bei der tatsächlichen Handhabung von Wasserstoff, auch schon in der Elektrolyse.
Also grundsätzlich ist ja die Elektrolyse an sich ein sehr sauberer, arbeitender Prozess. Ich habe das Wasser, was ich dazu benötige, vorher von all seinen Fremdbestandteilen, sage ich mal, wie Kalk und andere Ionen, die sich dort drin befinden, die dort an sich dann für meine Elektrolyse nicht hineingehören, vorher herausgefiltert oder über Osmoseanlagen die Kalkbestandteile etc. rausgeholt, sodass ich wirklich nur mein reines Wasser habe, also einen wirklich sehr sauberen Prozess. Der Anlagenbetreiber bzw. auch der Anlagenbauer muss natürlich darauf achten, dass er zunächst mal ganz wesentlich die Arbeitsschutzbedingungen an der Stelle einhält. Das verwendete Wasser wird ohne besondere Druckschwankungen zugeführt. Dafür sind natürlich dann auch unsere Druckminderer gut geeignet, die auch für diesen Prozess besonders aufbereitet und gereinigt werden. Mhm. Und ich habe natürlich auch darauf zu achten, wenn ich irgendwo zum Beispiel Sicherheitsventil-Austrittsrohrleitungen habe, muss ich mir die genau anschauen, dass ich das gefahrlos ableite, dass dort keine Gefährdungen entstehen für Mitarbeiter, die dort in der Umgebung sich aufhalten könnten.
Vielen Dank. Ein weiterer Anwendungsfall im Bereich Wasserstoff ist ja der angesprochene Komprimierungsbereich, also die Kompressoren, die dafür notwendig sind, um Wasserstoff in die erforderlichen Drücke hochzubekommen, beziehungsweise auch entsprechend besser lagern zu können. Wie steht es da um die Technologie in Deutschland? Haben wir die Technologie, haben wir die Hersteller für solche Kompressoren? Und welche Drücke sind hier gefragt?
Ja, selbstverständlich haben wir in Deutschland solche Hersteller, die uns die Kompressoren und Verdichter dafür zur Verfügung stellen können. Die Drücke gehen insbesondere, wenn man jetzt mal an die Tanktechnik geht, rauf bis 700 Bar, was die Speicherung dann am Tank angeht. Aber für die eigentliche Abfüllung muss ich halt einen gewissen Überdruck haben, damit ich auch die Betankung eines Fahrzeugs in einer bestimmten Zeit machen kann. Und ich brauche dann mindestens 900 Bar an Speicherdruck in meiner Befüllanlage. Das ist eine kaskadenförmige Behälteranlage, wo ich mit einem kleineren Druck zunächst fülle und dann immer höher die Drücke für den Befüllvorgang zur Verfügung stelle, um dann auf 700 Bar zu kommen letztendlich. Und diese Hochdruckspeichersysteme, das ist heutzutage alles kein Hexenwerk mehr, ist verfügbar und es muss halt viel gebaut und viel gemacht werden. Und insbesondere auch bei den Verdichtern, dafür gilt das Gleiche natürlich.
Verstehe. Solche Drücken müssen ja auch abgesichert werden. Jedes druckbeanschlagte Gerät muss ja laut der Druckgeräte-Richtlinie mit einem Sicherheitsventil abgesichert werden. Gibt es solche Sicherheitsventile auch für die Drücke bis zu 1000 Bar oder darüber hinaus, je nach Anwendung?
Selbstverständlich, Herr Linn. Und selbstverständlich gibt es das auch von Götze. Also wir haben gerade kürzlich ein Sicherheitsventil mit Bauteilprüfung zugelassen für Drücke bis rauf nach 1500 Bar. Also wir sind gut gerüstet, was das Thema angeht in der Zukunft.
Vielen Dank für die Erläuterung zu den beiden Anwendungsfällen Elektrolyse und Komprimierung. In diesen beiden, wie auch in allen anderen Prozessen, die Wasserstoff behandeln, brauchen wir einen sicheren Anlagenbetrieb. Was ist hierbei zu beachten? Welche Ventile müssen ausgewählt werden, beziehungsweise welche Ventile und wie muss ich diese auswählen?
Also ganz entscheidend ist mal, dass ich zunächst weiß, welche Menge an Wasserstoff wird an der Stelle erzeugt oder wird über meine Anlage dann abgesichert. Ja? Also welche Massenstrom kann letztendlich entstehen, bei welchem Druck, ist ganz wichtig, und die Temperatur, mit der wir dann das richtige Ventil für die Absicherung auslegen können. Entscheidend ist dafür aber auch eben noch die Eingangsrohrleitung oder auch die Austrittsrohrleitung, die wir auch mit betrachten müssen, um keine zu hohen Druckverluste in der Eintritts- wie auch in der Austrittsrohrleitung zu haben, damit wir eine sichere Funktion der Ventile immer gewährleisten und sicherstellen können.
Also jeder Druckverlust sowohl am Eingang als auch ausgangsseitig hat einen negativen Einfluss auf die Funktion des Ventils. Wie äußert sich das?
Das äußert sich insbesondere dadurch, dass das Ventil unter Umständen anfängt zu flattern, zu schlagen oder manchmal hört man auch so ein gewisses Brummen von den Ventilen. Mhm. Also es ist ganz unterschiedlich, je nach Ausprägung der Druckverluste, in welcher Höhe das auftritt oder auch die Länge der Leitung spielt dann eben auch eine Rolle mit. Also der Druckverlust alleine ist einmal gekennzeichnet durch die Dimension, also sprich die Rohrleitungsdurchmesser, aber eben auch durch die Länge und das dann in Kombination muss man sich angucken. Wir können dafür spezifische Berechnungen machen und legen dann das spezifisch für den jeweiligen Anwendungsfall aus.
Verstehe, vielen Dank. Abgesehen von der Ventilauswahl bzw. die Auslegung, Dimensionierung des Ventils, der Rohrleitung, gibt es ja auch das Thema Material bei dem Handling von Wasserstoff zu beachten. Wie geht Götze hier das Thema an?
Also da sind wir sehr gut gerüstet, muss ich sagen. Wir haben an der Stelle insbesondere bei den Hochdruck und auch bei höheren Temperaturen, wenn das zum Tragen kommt, natürlich darauf zu achten, dass wir Werkstoffe einsetzen, die ganz besonders geeignet sind an der Stelle. Insbesondere sind das geschmiedete Werkstoffe wie 14404 oder auch 14408. Wir haben spezifische Prüfungen auch für die Eignung im Wasserstoffbereich nochmal mit diesen Werkstoffen gemacht. Auch bei den Weichdichtungen bin ich der Meinung, sind wir an der Stelle sehr, sehr gut aufgestellt und können dort etwas Entsprechendes liefern.
Abgesehen von den Materialien und der Dimensionierung der Ventile bzw. Rohrleitung, gibt es ja auch Punkte bei dem Einbau des Ventils in eine Anlage, in einen Prozess. Gibt es ja ein paar Punkte zu beachten. Was wäre das aus Ihrer Sicht?
Naja, insbesondere Aus unserer Herstellersicht kann man dann schon sagen, es ist das Dichtband, was häufig verwendet wird, gerade bei Gewindeventilen ein Thema, was wir als Hersteller nicht so gerne sehen, weil wir häufig das Dichtband auch in den Ventilen später wiederfinden, also zwischen der Sitz- und Kegelgeometrie, wenn das Ventil dann mal angesprochen hat, findet man unter Umständen Partikel von diesem Dichtband wieder. Das ist das eine. Das zweite ist, dass das Molekül Wasserstoff seinen Weg findet und das Dichtband unter Umständen auf Dauer nicht das geeignete Dichtmittel an der Stelle ist.
Verstehe. In der Tat, in dem Fall ein Sicherheitsrisiko für den Anlagenbetrieb, wenn Partikel sich entweder auf die Dichtung setzen, das Ventil nicht mehr richtig schließt oder ein mögliches Brandgut oder ein entzündlicher Stoff in eine Anlage kommt.
Ganz genau, ja, richtig.
Herr Schulenberg, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Erlauben Sie zum Abschluss noch eine persönliche Frage bzw. einen persönlichen Blick auf den Wasserstoffmarkt. Wie geht es in Deutschland, in Europa beim Thema Wasserstoff weiter? Wo sehen Sie die Zukunft im Markt?
Also ganz klar, wo wir heute stehen, die Klimakrise da in der Welt, die wird uns keine andere Wahl mehr lassen, dass wir vollständig irgendwann dahin kommen und auf erneuerbare Energien setzen. So ist der vorgezeichnete Weg für uns in Deutschland. In Europa gehen einige Länder hier und da nochmal einen anderen Weg. Aber am Ende müssen wir sehen, dass wir ein vernünftiges Speichermedium finden, um erneuerbare Energien in ausreichender Menge zur Verfügung zu haben. Und das können wir aus unserer Sicht ja auch nur, oder aus meiner Sicht insbesondere auch, nur mit Wasserstoff gewährleisten. Wenn wir jetzt in die EU schauen oder überhaupt weiter auch in der Welt, gibt es bereits mehrere nationale Wasserstoffstrategien, die ja auch mit vielen finanziellen Mitteln unterstützt werden. Mhm. Sehr viele Förderprojekte mittlerweile aus dem Boden gestampft wurden. Die chemische Industrie, die sich damit beschäftigt, die Energie- und Automobilwirtschaft, Startups. In der Welt sind da sehr, sehr viele dabei, an dem Thema zu arbeiten. Und wenn man das hört und sieht, dass einige Regionen in Deutschland sagen, wir wollen Wasserstoffregionen werden, irgendwo ja, versucht jeder da gerade so seinen Pflock in die Erde zu stecken. Und ich bin davon überzeugt, muss ich sagen, dass wir gar nicht mehr an dem Thema vorbeikommen und dieser Wasserstoffzug total im Rollen ist und in voller Fahrt ist. Die Projekte angefangen sind mittlerweile, gestartet sind. Im letzten Jahr war es vielleicht noch nicht ganz so weit. Aber wir müssen jetzt sehen, dass diese Projekte in die Umsetzung kommen. Wir sind dabei. Wir haben unsere Hausaufgaben, denke ich, gut gemacht und freuen uns, wenn es dann jetzt richtig losgeht.
Herr Schulenberg, vielen Dank für diesen persönlichen Blick zum Abschluss.
Sehr gerne, Herr Linn. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. In den drei Wasserstofffolgen haben wir das eine oder andere zum Medium gelernt, die Herausforderung, auch das Nutzen, welche diese Energiequelle uns in der Zukunft bringen wird, die politische Komponente, die Allianzen, die ein Land wie Deutschland schließen muss, um an genug Wasserstoff in der Zukunft zu kommen und heute ganz konkret Anwendungsbeispiele in Deutschland von Elektrolyse bis hin zur Komprimierung bis hin zu dem persönlichen Blick von Herrn Schulenberg auf den Wasserstoffmarkt in Deutschland und Europa. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald an der Götze Hörbar. Hörbar. Wissen rund um die Herstellung von Sicherheitsventilen für unterwegs und zwischendrin.